Wer von euch ist gern beliebt? Gibt es irgendjemanden, der gern beliebt ist? Zwei, drei, okay. Die anderen sagen, hey, ist mir egal, ob die Leute mich mögen oder nicht. Ja? Ich denke, die meisten von uns wollen gern beliebt sein. Die meisten von uns wollen gerne, ich würde sagen, alle von uns wollen gerne gemocht sein. Das ist natürlich. Aber es kann natürlich auch eine Versuchung sein oder eine Versuchung werden für uns Christen. Es kann uns in Menschenfurcht führen, in Kompromisse vielleicht, um gemocht zu werden, um beliebt zu sein, um nicht abgelehnt zu werden. Und Jesus wird uns heute zum Abschluss der Seligpreisungen wieder mal was sagen, was uns erstmal paradox erscheint. Jesus hat in den Seligpreisungen ja den Charakter eines Reich Gottes Bürgers beschrieben, eines Jüngers von Jesus. Und er hat uns gesagt, ein Jünger wird folgende Eigenschaften haben. Er wird arm sein im Geist, demütig. Und er wird trauern über seine Sünde. Und er wird sanftmütig sein. Und er wird hungern und dürsten nach Gerechtigkeit und barmherzig sein. Und eine Vision für Reinheit haben, Friedensstifter sein. Und wir sind nicht immer ganz perfekt, wir sind noch unterwegs, aber das ist dieses Ziel, was Jesus uns gibt. Und die Bibel sagt uns, eines Tages werden wir so sein. Eines Tages, wenn wir bei ihm sind und ihn sehen, werden wir sein, wie er ist, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden sein vollkommen geheiligtes Volk sein. Das ist unsere Bestimmung, das ist unser Ziel. Und soll natürlich schon hier sichtbar sein. Und dann hat Jesus auch über Belohnungen gesprochen, die er für Jünger hat. Er hat gesagt, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Sie werden getröstet werden, sie werden das Land erben, sie werden gesättigt werden. Sie werden Barmherzigkeit erfahren. Sie werden Gott schauen. Sie werden Kinder Gottes heißen. Das Beste, was es gibt. Das, wofür wir erschaffen wurden. Ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt zum Abschluss hat er eine Verheißung, die ein bisschen anders ist. Wir werden hier in dieser Welt, die oft so gottlos ist und in Rebellion gegen Gott ist, auch was haben, was wir uns nicht unbedingt wünschen. Was so unserem Wunsch, beliebt zu sein und gemocht zu werden, angenommen zu sein, entgegensteht. Jesus sagt, wir werden verfolgt werden. Wir werden nicht immer beliebt sein, wenn wir Jesus nachfolgen. Und wenn ihr Nachfolger Jesu seid, dann habt ihr das schon erlebt, persönlich in eurem Leben. Im 2. Timotheus 3, Vers 12 heißt es, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Wir müssen uns entscheiden zwischen Menschenfurcht oder Gottesfurcht. Und der Herr ist offen mit uns, er sagt uns ganz ehrlich, alle, die gottesfürchtig leben wollen, die sich für die Gottesfurcht entscheiden, die werden verfolgt werden. Alle. Nicht unbedingt alle in derselben Intensität. Wenn du in einer muslimischen Gesellschaft aufgewachsen bist als Moslem und dann anfängst wirklich zu glauben, was Jesus über sich selbst sagt und du dich zu Jesus bekehrst, dann kann es dir unter Umständen passieren, dass du einen Kopf kürzer gemacht wirst oder also zumindest ins Gefängnis geworfen wirst oder entrechtet wirst und so als Bürger zweiter Klasse leben musst. Oft einfach auch, weil du Christ bist, egal aus welchem Hintergrund. Ebenso aus kommunistischen Ländern, Nordkorea zum Beispiel, wissen wir, dass Christen ganz, ganz brutal verfolgt werden und gefoltert werden und umgebracht werden, im schlimmsten Fall. Im Vergleich dazu geht es uns wirklich gut, oder? Was ist das Allerschlimmste, was uns passieren kann? Vielleicht, dass du deinen Job verlierst, weil du sagst, Chef, ich bin nicht gewillt, für dich zu lügen. Oder dass deine alten Freunde nichts von dir wissen wollen oder sich die Kollegen über dich lustig machen, weil du nicht mitsaufen willst oder weil du im Gottesdienst gehst statt in die Bar, nicht mit ablästern willst über andere oder schmutzige Witze nicht lustig findest oder weil du bis zur Ehe warten willst mit Sex, dann wirst du belächelst, weil du betest, weil du über Jesus redest. Und ich denke, ich hoffe, jeder von euch hat es schon erlebt. Denn wenn er sowas noch nie erlebt hat, dann musst du dich ernsthaft fragen, wie ernsthaft du Jesus nachfolgst und, oder ob du nicht Kompromisse eingehst aus Menschenfurcht, um gemocht zu werden, um nicht abgelehnt zu werden. Und die Heilung von Menschenfurcht ist Gottesfurcht natürlich. Es ist mir wichtiger, was mein Schöpfer von mir denkt, als meine Mitgeschöpfe. Und ist auch gut zu wissen, dass er der Wichtigste, den es überhaupt gibt, dass er mich liebt und dass er mich mag. Also ich bin schon geliebt, ich muss nicht durch irgendeinen Kompromiss Liebe erkaufen. Ich bin schon geliebt von dem es am meisten zählt. In Lukas 6 hat Jesus gesagt, wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Also denen, die den Leuten immer nur das gesagt haben, was sie gerne hören wollen und nicht die manchmal doch unbequeme Wahrheit. Paulus schreibt in Galater 1, rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Also als Nachfolger Jesu leben wir, um Gott zu gefallen, nicht um Menschen zu gefallen, zumindest nicht Menschen, die was anderes im Sinn haben als Gott. Warum verfolgen Menschen, die Gott nicht kennen, die Nachfolger Jesu? Jesus sagt uns es hier, lass uns lesen im Vers 10, glückselig, glücklich in ihrer Seele, die um Gerechtigkeit willen verfolgten, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles böse, lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Also erstens sehen wir hier um meinetwillen, sagt Jesus. Man sollte annehmen, es soll den Menschen egal sein, ob du Jesus lieb hast oder nicht. Meinen meisten Menschen ist es egal, ob du Buddhist bist oder irgendeinem Yogi nachfolgst oder dem fliegenden Spaghetti-Monster oder ob du Atheist bist oder sonst was. Das ist alles cool, aber wenn es zu Jesus kommt, da fangen die Leute plötzlich an zu reagieren. Habt ihr das schon gemerkt? Warum ist das so? Ich würde sagen, weil er der Herr ist, weil er der wahre Herr ist. Er beansprucht, Gott zu sein. Jesus sagt, ich bin der Herr, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben in Person. Ich bin der Retter, ich bin die Auferstehung. Und manche mögen das einfach nicht. Die wollen ihr eigener Gott sein, die wollen ihr eigener Herr sein und sich von niemandem was sagen lassen. Schon gar nicht, wenn es darum geht, ob was richtig oder falsch ist. Es gibt schlicht und einfach Menschen, die hassen Jesus. Und weil du Jesus liebst und dich mit ihm identifizierst, kriegst du auch was mit ab. Entwickeln sie eine Abneigung gegen dich. Um seinetwillen. Nimm es nicht persönlich. Ist um seinetwillen. Zweiter Grund, den Jesus uns hier gibt, und das hängt damit zusammen, er sagt, um der Gerechtigkeit willen, wegen dem, was richtig ist, wegen dem, was recht ist. Jesus ist der Gerechte in Person, die Gerechtigkeit in Person. Er ist perfekt, er ist der Gerechte, er ist der perfekte Mensch, das Ideal, der perfekte Maßstab für uns. Und wenn Menschen ihn sehen, dann wird uns bewusst, wie daneben wir liegen. Das ist die unangenehme Wahrheit. Also zum Beispiel, wenn ich den Rainer gerade sehe vom Bau, wenn du ein guter Baumeister bist wie der Rainer und du kannst eine schöne gerade Wand bauen, eine gerade Mauer aufstellen, dann wirst du das Senklot oder die Wasserwaage lieben. Weil dann kannst du angeben, wie toll du gebaut hast. Die Wasserwaage zeigt ja, wow, ja, habe ich wieder gerade hingekriegt. Wenn du so einer bist, der keine Ahnung hat wie ich und eine schiefe Mauer baust, dann wirst du die Wasserwaage nicht so lieben. Denn wenn der Chef dann kommt und die Wasserwaage anlegt, dann wird die Wasserwaage anzeigen, was für ein krummes Ding du gebaut hast. Die Wasserwaage wird dich sozusagen anklagen, vielleicht sogar verurteilen und der Rainer wird sagen, reiß wieder weg, den Schrott, das machen wir gescheit. Und Jesus ist wie diese Wasserwaage in unserem Leben. Und wenn wir ihm nachfolgen wollen, wenn wir ihm ähnlich leben wollen, dann werden wir und unser Leben einen ähnlichen Effekt haben auf Menschen, die gottlos leben. Dann verurteilt unser Leben ihr gottloses und unrechtes Verhalten. Und so, indem wir gegen den Strom schwimmen, überführen wir die, die mit dem Strom schwimmen. Und es überführt sie und sie erkennen, dass sie auf dem falschen Weg sind. Die Richtung, in die sie laufen, falsch ist. Solange alle in dieselbe Richtung laufen, fällt das niemandem auf, oder? Denkst du, ja, ist normal, alle tun es, wir leben alle so. Aber sobald einer umkehrt und in die Gegenrichtung läuft, dann fällt er auf. Dann wird er angerempelt. Oder ein Beispiel aus der Schule. Wenn ihr einen Test hattet und alle, die ganze Klasse hat eine 5 bekommen, dann kann man sich gut rausreden, oder? Kann man sagen, der Test ist schuld, der Lehrer ist schuld, der Test war zu schwer, das war nicht zu schaffen. Aber wenn es dann einen gibt, der eine 1 oder eine 2 schreibt bei demselben Test, dann zeigt er, es ist zu schaffen. Und dann verurteilt seine Leistung ein Stück weit die Nichtleistung der anderen. Und so ist es, wenn wir gottesfürchtig und moralisch richtig leben. Zum Beispiel, Beispiel aus meinem eigenen Leben. Zum Beispiel, alle Kollegen in der Werkstatt schaffen die letzte halbe Stunde nichts mehr, sondern hängen einfach ab und quatschen und legen die Beine hoch. Und du sagst, ich habe meinem Chef ehrliche 8 Stunden Arbeit versprochen, ich werde für 8 Stunden bezahlt, ich arbeite 8 Stunden. Habe ich selber erlebt, dann wirst du blöd angemacht von deinen Kollegen, weil bist diese Wasserwaage. Oder du bist in deinen 30ern und sagst, ich folge Jesus nach, ich möchte zölibatär leben bis zur Ehe. Ich möchte warten auf die Frau, die Gott für mein Leben hat. Und du tust es mit Gottes Hilfe. Und hey, das ist ein Segen, wir haben das als sehr heil und gut erlebt. Keinen Palast, keine Vergleiche mit in die Ehe zu nehmen. Aber ich habe es in meinem Leben immer wieder erlebt, dass teilweise Leute, die viel jünger sind als ich, sich lustig machen und Anstoß nehmen drauf, sagen, hey, was ist mit dir? Du bist durchgeknallt, du bist verklemmt, hey, alle tun es, was ist denn los mit dir? Lächerlich, so. Ja, ist doch egal. Was Gott sagt, ist wichtiger als das, was unser Fleisch oder was unsere Kultur sagt. Pastor Thulani in Südafrika wäre auch so ein Beispiel. Scheint mir zumindest so, dass die meisten Männer da in den Townships so uneheliche Kinder machen, weil sie sich den Brautpreis nicht leisten können. Und man sieht ganz wenige heile Familien. Da lauter alleinerziehende Frauen mit teilweise mehreren Kindern, die Männer sind irgendwo sehr ungesund. Auch in Deutschland gibt es ja viele ungesunde Familien, wenn man es so nennen kann. Aber Thulani hat gesagt, nee, ich möchte meine Braut heiraten, und zwar bevor wir miteinander ins Bett gehen. Und als sie geheiratet haben, hat er gesagt, ich möchte nicht diese Traditionen mitmachen, diese Ahnenbefragungen und diese Rituale, die die Kultur dort vorschreibt. Jesus will das nicht. Ich will Jesus nachfolgen, nicht der Kultur. Und er wurde angefeindet. Deswegen hat er mal erzählt, die Verwandten waren sauer und sein Vater war sauer auf ihn. So ist es. Wir Nachfolger von Jesus, wir schwimmen gegen den Strom. Wir haben eine eigene Kultur, wir haben eine Reich Gottes Kultur, die von Jesus und dem, was er uns hier in der Bibel sagt, definiert wird. Und die ist nicht immer populär in der Welt. Aber wir leben nicht, um Menschen zu gefallen, wir leben, um Gott zu gefallen. Oder von mir aus, wenn der Arzt sagt, euer ungeborenes Kind ist höchstwahrscheinlich behindert, ich rate zur Abtreibung, und ihr sagt, nee, jeder Mensch ist wertvoll, Mord ist falsch, dann werden Leute anfangen, euch Vorwürfe zu machen. Wie könnt ihr, na, ein Kind in die Welt. Oder der Chef verspricht eine saftige Gehaltserhöhung, eine Position. Aber es erfordert einen gewissen Kompromiss mit der Wahrheit. Und du lehnst es ab. Du sagst, hey, Geld, materielles Zeug ist nicht so wichtig, wie ein gutes Gewissen vor Gott zu haben. Wenn du das tust, dann verurteilst du ihre Habsucht. Oder von mir aus, du wirst in der Schule als Assi beschimpft, weil du nicht mitschummeln willst. Auch das haben vielleicht der eine oder andere erlebt. Und die Leute werden es nicht verstehen, dass du Zeit verschwendest hier, um Gott anzubeten, so wie sie die Maria angemacht haben, weil sie die Füße Jesu gesalbt hat mit diesem kostbaren Salböl, mit ihrer Rente eigentlich. Und was, wenn du deinen Rentenfonds auflöst, um in die Mission zu gehen und Gott vertraust, dass er dich versorgen wird? Das ist total gegen das Sicherheitsdenken in unserer Kultur. Die Leute werden sagen, hey, ja, was machst du? Du ruinierst dein Leben, das ist unverantwortlich. Das ist, wie kannst du überhaupt Glaubensschritte machen? Leute werden dich kritisieren. Und ich meine, wir könnten hunderte Beispiele finden, wie wir Christen, wenn wir wirklich Jesus nachfolgen, gegen den Strom schwimmen als Nachfolger Jesu, gegen unsere Kultur auch, wenn wir ihm nachfolgen wollen und wenn wir ein gerechtes Leben leben wollen. Der Apostel Petrus schreibt im 1. Petrus Kapitel 4, da nun Christus im Fleisch, das heißt in seinem Leib, gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, mit derselben Einstellung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Also wir werden auch verfolgt, weil wir aufgehört haben, ein Leben in Sünde zu leben. Hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch, das heißt unser irdisches Leben, noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen gebracht zu haben, also zu leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Als ihr wandeltet in Ausschweifungen, Begierden, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen, hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit. Und sie lästern, die dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebende und Tote zu richten. Man sollte meinen, die Leute sollten das eigentlich gut finden oder zumindest okay finden, wenn du ein moralisch gutes, ein ehrliches, ein gehorsames Leben lebst. Aber nein, es befremdet sie. Es überführt sie, es reizt sie, weil sie ihnen aufzeigt, dass sie auf dem falschen Weg sind. Also verfolgt werden, ausgelacht werden, lächerlich gemacht werden als Nachfolger Jesu, das ist normal. Also rechne damit. Heißt nicht, dass es angenehm ist. Also warum sagt Jesus, glücklich seid ihr in eurer Seele, Wenn sie euch um meinetwillen oder um der Gerechtigkeit willen verfolgen und schmähen und lästern, das klingt paradox für uns, oder? Warum bist du glücklich, wenn du auf der Schaufel bist von anderen Leuten, die sich lustig machen über dich? Na, Jesus sagt uns warum. Vers 12. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Er sagt uns zwei Dinge. Er sagt uns erstens, freut euch, jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ihr werdet in den Himmel kommen, ihr werdet belohnt werden für eure Treue zu Jesus. Und dann zweitens sagt er, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Das heißt, wir sind in guter Gesellschaft mit Mose und David und Daniel und Jesaja und Jeremia und wir könnten fast alle Propheten aufzählen. Also wenn wir verfolgt werden, ausgelacht werden, dann ist es ein Zeichen für uns, eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dass wir ein gutes Zeugnis sind, dass wir ein prophetisches Leben leben in dieser finsteren Welt. In Apostelgeschichte 5, da ließen die jüdischen Leiter die Apostel auspeitschen, weil sie über Jesus gesprochen haben. Und da lesen wir im Vers 40, und als sie die Apostel herbeigerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesu zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Ich weiß nicht, ob ich schon so weit bin wie die Apostel, dass ich mich über Prügel freuen kann. Aber nächstes Mal, wenn du angemacht wirst, komisch um Jesu willen, dann freu dich. Nimm es als Bestätigung, dass du auf dem richtigen Weg bist. Auf dem Weg mit ihm, auf dem Weg zu ihm. Ich denke, das gibt uns eine gute Perspektive. Was wichtig ist, wenn wir das hier lesen, dass Jesus sagt, wenn ihr um Jesu willen oder um meinetwillen oder der Gerechtigkeit willen verfolgt werdet. Manche Christen fühlen sich so als Märtyrer, weil sie ausgelacht werden, schlicht und einfach, weil sie total schräge, komische Vögel sind. Das ist nicht hier gemeint. Leute lachen nicht wegen ihrem Zeugnis, sondern weil sie sich irgendwie so wie, weiß nicht, wie ich es nicht sagen kann, wie Freaks verhalten. Sich irgendwie total komisch anziehen, wie aus dem letzten Jahrhundert und komisch reden, als ich noch im Fleische wandelte. Oder über irgendeinen Goldstaub reden, den Gott auf sie herabregnen ließ. Oder bellen wie Hunde, lallen wie Betrunkene, angeblich im Geist. Manchmal, wenn ich in Amerika bin und das christliche Fernsehen anmache, möchte ich sie am liebsten verfolgen. Die haben es verdient, verfolgt zu werden. Einfach schräge Vögel. Ich kann denken an so einen total gesetzlichen Typen, der in die Gemeinde in Darmstadt kam mal. Der hat ausgesehen wie der Rasputin persönlich, weil er die Überzeugung hatte, Gott möchte nicht, dass Männer sich rasieren, weil Gott hat Männern den Bart gegeben. Ich habe dann gefragt, schneidest du dir die Fingernägel? Aber er hat auch so ausgesehen. Und das Problem war, sein Job war, er sollte Versicherungen verkaufen und das hat halt nicht so gut funktioniert. Und dann hat er seinen Job verloren und er hat mir erzählt, ich wurde verfolgt um Jesu willen. Und ich habe mir gedacht, nee, nicht wegen Jesus, sondern wegen dir. Du hast das ein Stück weit verdient, Bruder. Ich meine, so ist es nicht gemeint, was Jesus hier sagt. Wenn Leute sich lustig machen, weil wir Jesus lieb haben, weil wir Jesus ähnlich leben, das ist unsere Berufung. Wie Jesus uns jetzt gleich hier sagt, dass wir Salz und Licht sind in einer dunklen Welt. Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus. Salz war was Kostbares. Manchmal würden die römischen Soldaten mit Salz bezahlen, statt mit Geld. So kostbar war es. Salz ist gut, oder? Hat einen guten Geschmack, kann man zum Würzen gebrauchen. Ja, genau, Suppe ohne Salz. Schmeckt wie Wasser. Salz macht haltbar, macht Fleisch haltbar, hält Fleisch vom Verfaulen ab, den Verfall von Fleisch. Die Gemeinde sollte so einen Einfluss in dieser Welt haben, einen moralischen Einfluss, einen guten Einfluss, den Verfall der Welt ein Stück weit aufhalten. Salz hat auch eine heilende Wirkung, desinfizierende Wirkung. Sie haben manchmal Salz in Wunden gemacht, super angenehm. Aber es hat einen heilenden Einfluss. So soll die Gemeinde Jesu auch einen heilenden Einfluss in dieser Welt haben. Salz macht durstig, wie ihr wisst. So sollen wir als Nachfolger Jesus Menschen durstig machen auf Gott. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Salz damals war nicht so rein wie das Salz, was wir heute haben, das industriell gewonnen wird. Das hatte mehr Verunreinigungen, mehr andere Mineralien da drin und konnte passieren, dass dieses Salz dann ausgewaschen wurde, von mir aus, wenn es in einem feuchten Raum gelagert war und dann sind nur mehr diese anderen Mineralien übrig geblieben. Und wozu ist dann noch gut, wenn das Salz den Geschmack verloren hat, dann kann man es nur mehr rauswerfen auf die Straße und die Leute laufen drüber. Und wenn die Gemeinde Jesu ihren Jesusgeschmack verliert, so wie Jesus es hier in den Seligpreisungen beschrieben hat, dann verlieren wir unseren Einfluss in der Welt, dann erfüllen wir unsere Bestimmung, unsere Berufung in der Welt nicht mehr. Und ich meine, wir können das ja heute live beobachten. Ist sehr populär, dieses Denken in der Gemeinde, ach, wenn wir nur möglichst ähnlich der Welt sind, der Kultur sind, dann werden die Menschen gerne in die Gemeinde kommen, dann werden wir Menschen für Jesus erreichen. Und manche gehen sogar so weit, dass sie rumlaufen und Interviews machen, die Ungläubigen befragen, was sie gerne im Gottesdienst hätten. Und dann ist kein Wunder, was dabei rauskommt, oder? Es ist nur die Frage, wie weit wollen wir gehen? Wollen wir Striptease-Tänzerinnen haben auf der Bühne, weil der alte Nachbar das gerne sehen würde? Aber die Betonung in Gemeinden geht dann halt oft Richtung Unterhaltung. Ich meine, das ist, was die Leute wollen. Die wollen unterhalten werden. Schöne Musik und schöne Predigt kennen, die den Selbstwert aufbauen, so zahnlose Wohlfühlpredigten, Managementmethoden, die angewandt werden, Leiterschaftsstrukturen, Rollen von Mann und Frau, wie in der Welt. Auf keinen Fall über Sünde predigen oder Hölle oder Stolz, unpopuläre Wahrheiten, umstrittene moralische Themen. Und wenn wir ehrlich sind, es ist möglich, große Massen anzuziehen, Megagemeinden zu bauen mit diesen Strategien. Aber die Frage ist, produziert es Nachfolger Jesu? Produziert es Jünger? Das Evangelium tut uns erstmal weh, weil das Evangelium tötet uns. Das Evangelium bedeutet Umkehr von meinem Weg auf Gottes Weg. Jesus spricht davon, dass wir uns selbst verleugnen müssen, um ihm nachzufolgen. Das Evangelium sagt uns, dass wir verloren sind ohne Jesus. Ohne Jesus kannst du nicht gerettet werden. Mehr noch, Paulus sagt, in mir wohnt nichts Gutes. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der einzige Weg. Es ist aus Gnade allein. Niemand kann sich rühmen. Ja, das hören Menschen nicht so gern, oder? Es fordert uns heraus. Fordert unsere Weltlichkeit heraus. Freundschaft mit der Welt, sagt uns Jakobus. Im Lebensstil der gottlosen Welt ist Feindschaft gegen Gott. Als wenn wir über diese Dinge reden, wird es vielleicht nicht so super populär sein. Bei Menschen, die nicht umkehren wollen. Die logische Frage ist natürlich, warum fragen wir nicht Jesus, was er in seiner Gemeinde haben will und wie er seine Gemeinde haben will. Und was ich an Jesus interessant finde, Jesus war nicht so sehr an einfach nur an Zahlen interessiert, sondern an Qualität. Nicht eine große Organisation zu bauen, eine Riesenhütte voll mit Menschen zu kriegen, sondern er war interessiert daran, Jünger zu machen. Jesus hatte die große Masse. Als Jesus wahrscheinlich um die 20.000 Menschen, 5.000 Männer heißt er allein, gespeist hat mit Brot und Fischen, Essen für sie vermehrt hat, Jesus war total populär. Oh, der macht uns was zum Essen. Essen zieht immer, vor allem bei Männern. Aber Jesus war populär, er hatte zigtausende, die ihm nachgelaufen sind. Und dann, wenn wir Johannes 6 lesen, hat Jesus mit einer einzigen Predigt die 20.000 reduziert auf 12. Und er hat zu ihnen gesagt, wollt doch ihr mich verlassen? Okay, hier, ihr habt die Freiheit dazu. Jesus hat Dinge gesagt, die anstößig waren für die Menschen. Jetzt stellt euch vor, der Pastor von so einer Mega-Gemeinde würde so eine Predigt halten. Wie lange wäre der noch Pastor? Er wird gefeuert werden wahrscheinlich am nächsten Tag, wenn er die Gemeinde von 20.000 auf 12 reduziert. Aber Gott, helf uns, dass wir kompromisslos Gottes Wort predigen, auch wenn es nicht populär ist in der Welt. Das ist ein Riesenproblem in der Kirche Jesu heutzutage, dass das Wort Gottes verwässert wird, um Menschen, die sich nicht ändern wollen, irgendwie bei der Stange zu halten. Das ist nicht unsere Berufung. Jesus sagt weiter, ihr seid das Licht der Welt. Licht hat deshalb Kraft. Licht ist deshalb Licht, weil es anders ist als die Dunkelheit. Und am besten erfüllen wir unsere Mission als Gemeinde Jesu und als Christen, wenn wir Jesus ähnlich sind, wenn wir ihm gehorsam sind. Nicht, wenn wir versuchen, so dunkel wie möglich zu leben, so weit wie möglich wie die Welt zu sein, ohne halt ganz krass zu sündigen. Hey, die Wahrheit ist, wir werden nie besser, attraktiver werden in Weltlichkeit als die Welt selber. Nee, wir dürfen nicht mit dem Strom schwimmen, wir müssen gegen den Strom schwimmen, in der guten, Jesus-ähnlichen Weise. Jesus sagt uns, ihr seid das Licht. Je heller das Licht ist, desto mehr und desto weiter leuchtet es. Desto besser zieht es die Fliegen an. Menschen, die es satt haben, was die Welt anzubieten hat. Die wirklich hungrig sind nach einer Alternative, nach Wahrheit, nach Heil, nach einer Kraft anders zu leben, Freiheit von dieser Sklaverei der Sünde. Ich denke an diese zwei Druggies, mit denen wir uns da unterhalten haben in Südafrika. Thulani hat ja selber so einen Gangster-Hintergrund, der hat ihnen genau erzählt, was sie denken und was sie fühlen. Eine Typ hat eine kleine Tochter, die er alleine erzieht und er nimmt Drogen neben ihr und Wir haben gesagt, hey, Jesus möchte dein Leben ändern, dass deine Tochter aufschauen kann zu dir als Mann Gottes und ein gutes Vorbild hat. Und ja, betet für mich, ich weiß. Und das müssen Menschen sehen in unserem Leben. Diese Auferstehungskraft von Jesus, unser Leben zu verändern. Müssen Menschen in uns, in unseren Gemeinden sehen. Also habt keine Angst, anders zu sein als Nachfolger Jesu. Und ich meine hier nicht komisch oder irgendwie so freakisch zu sein. Aber im besten Sinn des Wortes moralisch einfach anders zu leben. Rein, ehrlich, heilig, gerecht, versöhnungsbereit, barmherzig, freigebig. Ebenso wie Jesus. Johannes 8 lesen wir, Jesus redete zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. In Johannes 9 hat er gesagt, solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jesus hat es vorgelebt, er hat es gelehrt, was heil und was richtig ist. Und jetzt hier sagt er zu seinen Jüngern und zu uns, jetzt wo er in den Himmel aufgefahren ist, seid ihr das Licht der Welt. Weil wir sind sein Leib, wir sind Lampenständer, Armleuchter, wenn wir so sagen wollen. Er will durch uns oder auf uns Licht sein, durch uns leuchten. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Sieht man besonders abends dann die Lichter schön. Man zündet auch nicht eine Lampe an und stellt sie unter den Scheffel, irgendwo unter den Eimer, sondern auf das Lampengestell. Und sie leuchtet allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen. Und was ist das Licht? Er sagt, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Was ist das Licht? Unsere guten Werke, unser gutes Leben mit Jesus und für Jesus. Und er sagt hier, damit sie eure guten Werke sehen. Das ist auch wichtig. Dass wir nicht nur weiter erzählen und drüber reden, was Jesus will. Nee, wir müssen es vorleben. Die Leute müssen das sehen können, was der Wille Gottes ist in unserem Leben. Und zwar auch nicht nur, was sie nicht tun sollen, sondern was sie tun sollen. So wie Paulus im Epheserbrief 4 schreibt, wer gestohlen hat, der soll aufhören zu stehlen und anfangen zu geben. Zu sehr denken Christen, was wir nicht machen. Oh, ich rauche ja nicht und ich stehle ja nicht. Ja, aber bist du ein freigebiger Mensch? Das gehört auch dazu. Nicht, dass wir uns nicht rächen, sondern dass wir vergeben. Dass wir nicht nur nicht fluchen, sondern dass wir auch lernen, aufbauende Worte zu haben, andere Menschen aufzuerbauen mit dem, was wir sagen. Dass wir nicht nur aufhören zu saufen, sondern auch geisterfüllt leben. Wie Paulus uns das schreibt. Römer 12, Vers 2, Vers 1 sagt, der Herr durch Paulus gebt euch Gott hin. Und dann sagt er, seid nicht gleichförmig dieser Welt, in derselben Form wie dieser Welt. Neue Leben-Übersetzung übersetzt es so, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Nee, das war die neue evangelistische Übersetzung. Entschuldigung, neue Leben-Übersetzung schreibt, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Seid nicht gleich dem Schema. Daran klingt das griechische Wort oder unser Wort eigentlich an, das griechische Wort an. Im Schema, dem Wesen dieser Welt. Sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Denken, damit ihr prüfen mögt oder beurteilen, dokumentieren, das steckt in dem griechischen Wort drin, darlegen, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also, dass wir es durch unser Leben, die Art und Weise, wie wir leben und zusammenleben als Leib Christi, prüfen und dokumentieren, was der gute und wohlgefällige Wille Gottes ist, der heile Wille Gottes für unser Leben. Dass Menschen sehen können, wie man Kinder heil erzieht und wie man Ehe heil lebt, was die richtigen Rollen sind als Männer und Frauen, wie man einen Partner findet als Christ, wie man als Single lebt, wie man mit Geld umgeht, wie man vergibt, wie man einander erträgt. All diese Dinge. Also wozu Jesus uns aufruft, ist eigentlich eine radikale Gegenkultur, biblische Gegenkultur. Und das ist rar geworden. Aber bei uns in der Gemeinde, in der Gemeinschaft, mit uns sollen Menschen lernen können, wie man ein freies, heiles, gottgefälliges Leben leben kann. Wie das aussieht und wie es geht. Leben wie Jesus lernen. Seht ihr, wir sind vielleicht die einzige Bibel, die viele Menschen lesen werden. Wir sind die einzige Hoffnung für diese Welt. Man versteht mich richtig, Jesus ist die einzige Hoffnung für die Welt, aber er möchte sein Leben, sein Licht durch uns demonstrieren. Wir sind der Lampenständer. Das ist unsere Berufung. Und was, wenn wir diese Berufung nicht mehr erfüllen, was bleibt der Welt dann noch? Nicht viel. Also wir haben eine hohe, wir haben eine sehr wertvolle Berufung, auch eine große Verantwortung. Also lasst uns als Hausaufgabe mal uns selbst ansehen. Unser Leben, unser Familienleben, unser Gemeindeleben. Und lasst uns die Frage stellen, können die Menschen das bei uns sehen? Wo ja, wo nein, wo haben wir noch Luft nach oben? Und uns die Frage stellen, wo kannst du oder was kannst du oder was können wir oder müssen wir als Gemeinde ändern, um noch ein helleres Licht zu sein für Jesus? Ich denke, es ist wert, drüber nachzudenken und drüber zu beten, auch drüber auszutauschen, vielleicht sogar in den Hauskreisen. Und bitte gebt uns eure Erkenntnisse weiter. Lasst uns im Gespräch bleiben drüber. Redet drüber in euren Kreisen und gebt uns Feedback als Gemeindeleitung. Sprecht uns an, schickt uns eine E-Mail. Leute, das ist unsere Berufung, Reich Gottes Kultur vorzuleben. Und das ist wunderbar, heiles Leben vorzuleben. Dass die Menschen es lernen können. Von wem sonst, wenn nicht von uns? Wir sind das Salz der Erde. Wir sind das Licht dieser Welt. Gemeinsam mit Jesus. Lasst uns gemeinsam das Gebet des Herrn beten. Und darin auch diesen Wunsch ausdrücken, dass das geschieht. Wie im Himmel, so auf Erden, so in unserem Leben hier und jetzt. Lass uns das zum Abschluss gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.